Ja, es ist ein spannendes Thema, was wir weiter betrachten wollen, von den unterschiedlichsten Blickwinkeln aus. Ich möchte einfach schon unterstellen, dass viele Menschen, soweit es ihnen möglich ist, ihren Partnerin, ihrem Partner Treue erweisen. Im Tragen, im Helfen, im Ermutigen, im Stärken. In dem, dass man ihn manchmal ein wenig aufbaut, indem man ihn fröhlich stimmt. Wie kann man sowas tun? Indem man ein gutes Gericht zaubert, wenn man denn der Begabung des Kochens mächtig ist. Oder man liest ein Gedicht. Mir kam es gerade so, Herbstgewitter, Schneegestöber voller Zorn, Frühjahrsduft im Laub von Vorjahr, Sommerwind im reifen Korn, hätte ich all das nicht erfahren, wäre ich für alles blind, aber dich kennengelernt zu haben, ist das eigentliche an Gewinn. Das können manche. Manche zeigen es durch Blumen und man nimmt es ein Leben lang mit dieser Treue ernst. Ja, sie ist angefochten, sie ist sehr angefochten und manches an Zerbruch gibt es auch im Leben. Auch manche Beziehung hat Zerbruch erlebt und dann entstehen Scherben. Und das Erste an Scherben kann man vielleicht noch verstehen oder nachvollziehen und sagen, ey, das ist deine Situation gewesen, du hast das runtergeworfen. Aber wenn Scherben erstmal in einem Raum sind, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die springen ja überall hin. Und wenn man nicht aufpasst, sind ruckzuck mehrere Menschen verletzt, dadurch, dass man rauftritt. Besonders schwierig im Sommer, wenn man barfuß läuft. Die Treue Gottes dagegen, sie ist von jedem Tag neu. Und seine Zusagen haben Gültigkeit. Und deswegen sind über 20 Leute jetzt ab letzten Montag unterwegs, jede Woche sich 10-mal zu treffen, um in diese Liebe Gottes tiefer einzutauchen und sie kennenzulernen. Den Gott, den wir bezeugen, den wir besingen, den wir bestaunen, er ist real für uns. Durch das Geschenk des Glaubens dürfen wir sagen, ja, es ist sogar der liebende Vater im Himmel. Und diese Treue, die gilt es im Gegensatz, wo wir Menschen erleben, dass Untreue geschieht und Zerbruch, dass wir sagen dürfen und aussprechen dürfen vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt. Und das ist wichtig, dass du das immer wieder tust, dass ich das immer wieder tue. Dass ich Gottes Treue anhand seines Wortes ausspreche, auch erst recht, wenn ich einer untreuen Situation entgegengehe oder mit ihr konfrontiert bin oder vielleicht selbst weiß, ich bin der, der untreu ist. Gottes Treue ist jeden Morgen neu. Gottes Barmherzigkeit und Güte ist jeden Morgen neu. Und wir wollen heute Morgen etwas gleich lesen, aber davor will ich euch etwas erzählen. Ich habe am Donnerstag eine Beerdigung gehalten in Hamburg. Und der Mann, der verstorben war, hat mit 38 Jahren, und das lese ich jetzt aus einem Brief, den der älteste Sohn vorgelesen hat, vor. Bereits im Alter von 38 Jahren bekam mein Papa eine Krebsdiagnose mit schlechter Prognose. Ich kann heute nur ahnen, was das für meine Eltern mit den kleinen Kindern zu Hause bedeutet haben muss. Papa schrieb dazu kurz vor seinem Tod: Meine Krankheit hat mir schon früh und drastisch die Begrenztheit meines Lebens vor Augen geführt. Und meine feste Zuversicht auf meinen Heiland Jesus Christus damit gefördert. Da, wo wir Einschlägen begegnen, da, wo uns Menschen verletzen oder da, wo Krankheit um die Ecke kommt, da kann, wenn Gott es schenkt, wenn Gott es gibt, auch ein schwerer Weg, eine schwere Situation dazu verhelfen, umso tiefer ihm zu vertrauen und seiner Treue Glauben zu schenken. Der Mann durfte 75 Jahre werden. Und mit 38 Jahren lebt er von Jahr zu Jahr eigentlich immer wieder mit der Aussage der Ärzte, das dauert nicht mehr lang. Gott kann. Gott gibt. Heute der Predigtext aus Johannes 14. Johannes 14, der hat es in sich und er zeigt Gottes Treue. in Jesu Worten und die sind heute für dich, diese Worte, und für mich. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg, wisst ihr. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus Christus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht? Philippus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Jetzt ab Vers 15. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Weise zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot. Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Den Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es nun geschehen wird. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Er hat keine Macht über mich. Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, was mir der Vater geboten hat. Steht auf und lasst uns von hier weggehen. Das war jetzt mächtig viel Text, aber es hat eins untermauert. Christus Jesus, der Sohn Gottes, ist in diese Welt gekommen, um den Willen des Vaters zu tun und mit ihm in einer nicht vergleichbaren Weise innigst Gemeinschaft zu leben und damit uns diese Möglichkeit der Befreiung von Schuld, Befreiung von Sünde, Befreiung von Blockaden, Befreiung von dem, wo wir versagen, wo wir untreu geworden sind, uns da herauszunehmen, da herauszuführen und uns immer wieder durch sein Wort daran zu erinnern, es ist der Vater, der euch liebt. Und es ist der Sohn, der alles tut, was der Vater möchte, auf dass diese Liebe Gültigkeit behält und über eurem Leben ausgesprochen ist. Also, wer hat schon mal die Situation erlebt, Wohnraum zu suchen? Also vor der Situation gewesen, finden wir denn jetzt eine Wohnung oder ein Haus? Wer hat es schon erlebt? Gut, und wer hat es erlebt, dass ihr jetzt noch auf der Straße im Moment lebt? Es sei denn, man will es. Es gibt Menschen, die wollen es wirklich. Keiner. Das heißt, jeder von euch hat heute Morgen einen Schlüssel bei sich. Stimmt das? Na, euren? Habt ihr ihn dabei? Da achtet ihr natürlich drauf. Da achtet ihr drauf. Warum? Ich war gestern im Hessischen, ganz tief in Böhne, in der Nähe vom Iddatalsperre. Da waren die Türen nicht abgeschlossen. Und sie hatten sogar einen Griff von außen. Was habe ich gemacht? Ich habe meine Tasche mit meinen Papieren und meinem Handy und meinem Schlüssel mit in das Wohnzimmer genommen. Ich habe da kein Vertrauen gehabt. Also wir sind Menschen, die eine Wohnung haben. Wir können also mit dem Bild der Wohnung und dessen, dass wir einen Schlüssel dazu haben und wie froh waren wir, als der Vermieter uns diese Wohnung zusprach und wir dann diese Wohnung betraten und sagten, na gut, es muss noch ein bisschen was gemacht werden. Hier und da ein bisschen, aber wir haben den Schlüssel, wir haben den Zuschlag bekommen. Wisst ihr, wie viele Leute eine Wohnung suchen, händeringend in Deutschland? Und Wuchermieten bezahlt werden müssen. Jesus wusste, ich bin davon überzeugt, er wusste damals, dass es Wohnungsnot auch schon damals gab, dass man mit dem Begriff der Wohnung etwas anfangen konnte. Aber er wusste auch etwas weiter, sprich in unserer Zeit, was es heißt, wenn er den Begriff der Wohnung benutzt. Denn es ist ja im Grunde genommen sehr kurz gefasst. Wenn er vom Himmel spricht, von der Herrlichkeit, von dem, dass man nicht sagen wird, ich trete ein in diese Wohnung, in diese neue Wohnung bei ihm und dann sage ich, oh, hier muss aber noch was gemacht werden. Das wird nicht der Fall sein. Im Himmel werden wir so voller Freude und so voller ein Ja von Jesu Seite, wir werden sagen, ja, endlich angekommen. Halleluja. Die Wohnung nutzt jetzt Jesus, dieses Bild der Wohnung, dass er bereit ist, beim Vater für uns Wohnung zu machen. Alles das, was er in der Erdenzeit getan hat, hat damit zu tun, dass er wollte, dass du und ich, dass wir wissen, er möchte, dass wir in Ewigkeit mit Gott Gemeinschaft haben können. Und er wusste, dass das nicht geht, es sei denn, dass er als der Sohn Gottes der Weg, die Wahrheit und das Leben für uns wird. Nur darüber. Und ihr müsst euch vorstellen, welche Anspannung. Ihr wisst ja selbst, wie schnell kann man irritiert werden. Wie schnell kann man durcheinander gebracht werden. Jesus musste fokussiert bleiben. Das war nicht irgendwie ein leichtes Gehen. Das war nicht ein leichter Weg. Auch in diesem Abschnitt, als er mit seinen Jüngern sprach, mit seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern, da wusste er, das, was er tut, tut er in dem Wissen, dass ihm danach die ganze Truppe den Rücken kehrt und ihn verleugnen wird. Jeder auf seine Weise. Und er sagt es dennoch. Wisst ihr warum? Weil Gott treu ist. Und weil Gott voller Liebe ist. Und weil Gott uns nicht alleine lässt mit dem, was unser Leben braucht. Er ist da. Und er sagt uns heute Morgen, ich bin der Weg, den ich gehen musste. Jedes Mal, wenn ich Jesus Christus in meinem Munde führe, in meinem Mund ihm die Ehre gebe, weiß ich, dass er dieser Weg geworden ist zum Vater. Ohne seine Tat am Kreuz, ohne sein Ja, unsere Schuld auf sich zu nehmen, ohne sein Ja, die Schmerzen entgegenzunehmen, hätte mein Leben keinen Frieden. Jesaja 53. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ein Indiz dafür, dass ich mit Gott unterwegs bin, ist, dass sein Friede in meinem Herzen Einzug hält. Dass, wie Jesus das beschreibt in dem Text, dass der Vater in ihm ist und er im Vater ist, dass das auch eine Wirklichkeit ist in meinem Leben. Dass selbst da, wenn was um die Ecke kommt, wo ich mich erschrecke, wo ich fürchterlich zusammenzucke, wo ich sage, das kann jetzt doch eigentlich nicht sein, das geht nicht, dass ich doch eine Stimme höre, die mir sagt, mein Sohn, meine Tochter, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, Friede sei mit dir, ich bin da, es kann dir nichts das Leben nehmen und es kann dir nichts die Ewigkeit rauben. Ich bin da, weil ich mich habe zerschlagen lassen. Und so wie das sehr drastisch in Jesaja 52 auf den Punkt gebracht wird, so ist es ja gewesen. Er ist zerschlagen worden wegen meiner Schuld. Er ist gemartert worden wegen meiner Sünde, wegen meiner Untreue. Und ich bin Gott so dankbar, dass in Jesus Christus der gekommen ist, der uns zeigt, wer Gott ist. Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Er ist der Weg. Bitte lasst uns das nie flach werden. Ich brauche diesen Weg, den er für uns gegangen ist, ans Kreuz und darüber hinaus in die Auferstehungskraft, in die Auferstehung. Leiblich, ganz und gar auferstanden aus des Todes Nacht. Und er führt uns weiter den Weg und sagt, feiert das doch, dass ich zum Vater gegangen bin und seid nicht so egoistisch, habe ich jetzt angesetzt. Warum sage ich das? Weil ich möchte doch eigentlich Jesus für mich. Jesus und ich. Aber Jesus wusste, wenn er nicht zum Vater geht, um dort Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute, bis des Vaters Zeitpunkt gegeben ist, was tut er da? Was tut er beim Vater? Sich ausruhen? Er tritt beim Vater ein und sagt immer wieder, Vater, ich weiß, was Olaf jetzt wieder gemacht hat, aber ich habe bezahlt für ihn. Ich möchte, dass er hier mit Wohnrecht bekommt. Ich habe euch von dem Mann erzählt, der gestorben ist. Das ist übrigens der Onkel meiner Frau gewesen, und er hat sich einen Schlüssel machen lassen. Und ich habe einen Impuls mitgenommen für heute. Wisst ihr, er hat sich einen Schlüssel machen lassen. Und er wusste, dass das der Schlüssel ist, den er von Jesus gereicht bekommen hat. Und da steht sein Name drauf. Wir müssen was dabei haben, wenn wir unterwegs sind, das uns immer wieder erinnert. Und vielleicht denkst du mal darüber nach. Er hat diesen Schlüssel tatsächlich machen lassen. Er hat es seinen Kindern gesagt und seiner Ehefrau, dass sie einen Schlüssel vorfinden werden. Und tatsächlich, sie haben eine Mappe aufgemacht mit seinen Hinterlassenschaften. Und da war der Schlüssel. Geliebt von Jesus, seinem Heiland. Hast du diesen Schlüssel? Weißt du um dieses Wohnrecht? Diesen Schlüssel kannst du nur haben, wenn dir Jesus ihn übergeben hat. Wenn du damit also Ja gesagt hast, dass ein anderer einen Schlüssel hat, da kannst du dich drüber freuen. Dass er darüber spricht, da kannst du dich drüber freuen. Aber er ist interessiert an deinem Herzen. Heute Morgen, er ist interessiert an deinem Herzen. Wohnung gemacht. Er ist es, der den Jüngern sagen darf und uns somit sagen darf, wenn du auf mich siehst, siehst du den Vater. Und wenn du dieser Liebe zustimmst, und das ist immer so, dass er uns zuerst geliebt hat, könnt ihr euch daran erinnern, an den Taufvers von Waltraud. Der steht in 1. Johannesbrief im 4. Kapitel, Vers 10. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Jesus Christus, der Vater im Himmel, ist immer der, der zuerst liebt. Er ist immer zuerst der Liebende. Und noch eins, jeder von uns weiß, dass auf das, wenn ich etwas tue, was Strafe berechtigt nach sich zieht, das weiß jedes Volk. Jedes Volk auf dieser Erde hat Mechanismen, dass wenn jemand etwas tut, was der Ordnung, die man sich gegeben hat, nicht stimmig ist, dass es dass Strafe folgt. Und jeder von uns weiß eigentlich, dass wir alle miteinander Strafe verdient haben. Aber die gute Nachricht ist, Strafe und Gericht ist für die, die Christus Jesus nachfolgen und an ihn glauben, etwas, was nicht stattfinden wird. Das ist mir ganz wichtig, dass ihr das hört, was in Johannes 5 steht. Johannes 5. Wer, Jesus Christus spricht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, in Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Ihr Lieben, wir gehören, wenn wir zu Christus Ja sagen, in aller Schwachheit, mit all unseren Macken, wir dürfen kommen, dann gehören wir zu denen, die sagen dürfen für sich, ja, ich brauchte jemanden, der mir das Gericht abnimmt. Und dieser jemand ist Jesus Christus. Er hat sich richten lassen. Und deswegen dürfen wir aufatmen. Komm, atme auf. Ihr sollt leben. Und dazu sind wir eingeladen. Aber nicht nur wir selbst, sondern auch denen wir begegnen. Wir haben dieser Welt nicht die fürchterlichen Dinge doppelt zu sagen, die sowieso gesagt werden. Die Welt sorgt selbst dafür im Moment. Macht den Fernseher an. Nicht, dass das automatisch Welt ist, aber ihr versteht, was ich meine. Die Welt sagt sich selbst, was passiert. Was immer mehr kaputt geht. Das müssen wir nicht, darin einzustimmen. Was haben wir damit gewonnen? Dass wir dann auch niederfallen und sagen, jetzt werde ich auch depressiv. Wir haben eine andere Botschaft. Wir haben die Botschaft, er kommt. Christus Jesus kommt. Und er möchte so gerne, dass jeder von uns mit diesem Schlüssel ausgestattet ist. Ich weiß, es ist ein Bild, aber ich finde es ein gutes Bild. Dass wir wissen, ich erwarte ihn voller Freude. Ich erwarte ihn mit dem Wissen, dass ich in der Zwischenzeit einen wichtigen Untermieter habe. Es ist ja nicht so, dass alles auf die Ewigkeit irgendwo vertröstet wird. Ja, der Heilige Geist tröstet. So wird er uns beschrieben hier. Er ist tröstet, wenn wir seine Gebote halten. Das heißt, wenn wir sagen, ich muss nicht mehr, Herr, schenke mir die Kraft, klar zu leben. Der Tröster wird gegeben, der in Ewigkeit bleibt. Ihr müsst uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Heilige Geist, wenn er in euch Wohnung macht, Gott der Vater, Jesus Christus im Heiligen Geist, macht Wohnung in dir. Und jetzt kommt der Knaller. Er bleibt in Ewigkeit. Nicht für eine gewisse Zeit, sondern für alle Ewigkeit. Was für ein Privileg. Was für ein Geschenk. Und jetzt ist es wichtig, dass diese Wohnung, die du darstellst für Gott, also er ist jetzt derjenige, der sagt, ich klopfe an, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und es ist an dir, ob du sagst, ich mache meine Tür auf. Wie in der Offenbarung es so schön heißt und wahr ist. Und ich komme zu dir und ich möchte mit dir das Mahl feiern. lasst uns die Türen aufmachen. Und lasst uns sagen, nicht nur ein Raum gehörte Jesus, sondern mein ganzer Lebensraum, alles, was zu mir gehört, es gehört dir. Und damit erlebe ich, dass dieser Tröster, der Heilige Geist, mich lehrt, mich erinnert, ich immer sensibler werde und Freude empfange und empfinde im Gebet und im Bibellesen. Es wird mir plötzlich zu einem Geschmack, den ich davor noch nicht kannte. Es ist plötzlich köstlich. Kennt ihr das, wenn ihr ein Gericht noch nicht kennt und dann dieses Gericht probiert, serviert bekommt und dann nehmt ihr den ersten Happen und dann kommt ein Strahlen über euer Gesicht, weil es so unglaublich köstlich ist. In keinem Vergleich, aber ein bisschen vielleicht zum Verstehen. Wenn der Heilige Geist in uns ist, dann bekommt das Leben einen anderen Geschmack. Es bekommt eine andere Richtung. Es bekommt andere Siege. Es bekommt eine andere Geduld. Es bekommt eine andere Barmherzigkeit mit dem Nachbarn, der mir seit 20 Jahren auf den Keks geht. Wo ich merke, Gott, du bist größer. Und ich fange wieder neu an, für ihn zu beten. Und was nicht noch? Aber eins tu nicht, wenn er dich an deinen Tisch einlädt, uns an seinen Tisch einlädt. Wenn er zu dir kommt, dann weiß bitte ganz tief in deinem Herzen, dass er dir sagt, dir ist meine Liebe zugesagt für immer. Ich bitte dich, sie nicht in Frage zu stellen. Ich bin doch für das gestorben, was gewesen ist, was noch kommt. Und wo ich weiß, dass du diese Vergebung brauchst und diese Stellvertretung. Lass uns feiern. Der Sieg ist dein, weil ich dir den Sieg errungen habe. Christus Jesus, der Herr. Friede sei mit euch. Er gibt einen anderen Frieden. Habt ihr das gelesen vorhin mit mir? Nicht ein Frieden der Welt, sondern meinen Frieden. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Halleluja. Amen.